Das Predigtthema heute soll sein, was Helden von Jesus lernen können. Kennt ihr Helden? Fragt irgendjemanden von hier? Superman oder Iron Man? Superwoman gibt es ja auch. Aber kennt ihr auch echte Helden in eurem Alltag? Habt ihr schon mal das so formuliert, jemanden gesagt, du bist ein Held für mich? Ja, was ist eigentlich ein Held? Hat ein Held immer eine Superkraft? Macht die Superkraft einen Helden zum Helden? Manchmal hört man den Satz, spiel nicht den Helden. Ja, wenn man sieht, das ist einfach nur dumm, was da jetzt jemand versucht zu machen. Das ist einfach risikobehaftet und man warnt davor, jemanden ein Held zu sein. Wir im Rettungsdienst werden manchmal als Helden bezeichnet, aber ganz ehrlich, eigentlich fühlen wir uns selten so als Helden. Noch mehr als Superhelden beeindrucken mich echte Helden. Superhelden, die sind einfach Superhelden, weil sie eine Superkraft haben. Eine Kraft, die andere nicht haben. Das unterscheidet sie von allen anderen. Und was sie von den Schurken oder den Superschurken unterscheidet, ist einfach, wofür sie ihre Kräfte einsetzen. Die Superhelden für das Gute und die Schurken, die haben auch Superkräfte, aber die nutzen das für das Böse. Was haben Helden, was andere nicht haben? Was tun Helden, was andere nicht tun? Ich denke, Helden sind Menschen, die Schwierigkeiten auf sich nehmen und gegen den Strom schwimmen, so wie wir es eben gesungen haben. Helden sind Menschen, die für das Richtige einstehen, selbst wenn es unbequem ist und sie einen Nachteil dadurch hätten. Ich möchte unseren Fokus heute auf Jesus lenken. Er ist für mich der ultimative Held. Er hat nicht nur sein Leben für uns gegeben, sondern auch den Weg gewiesen, wie wir leben sollen. Unser Text heute steht in 1. Petrus 4, 1 bis 6 und der fordert uns heraus, diesem Helden Jesus nachzueifern. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist: Ist Jesus einer von diesen Superhelden? Oder was unterscheidet ihn? Ist es für uns, die wir keine Superkräfte haben, überhaupt möglich, Jesus nachzueifern? Oder werden wir einfach nur frustriert werden? Lass uns gemeinsam Gottes Wort lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung 1. Petrus 4, 1 bis 6. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehören dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Ein Held nimmt Leid auf sich. Christus hat im Fleisch gelitten. Als Jesus Mensch war, hat er gelitten. Und Er hat seine göttliche Macht eben nicht ausgenutzt. Vor allem im Johannesevangelium heißt es immer wieder, dass Jesus immer nur das tat, was Gott ihm aufgetragen hat. Er tat nur das, was Gott ihm in dieser Situation auftrug. Er nutzte die Kraft, die Gott ihm für diese Situation gab. Hier heißt es, dass er Schmerzen auf sich genommen hat. Er hat gelitten. Helden leiden. Sie sind bereit, Schmerzen auf sich zu nehmen. Sie sind bereit, auf etwas zu verzichten. Und sie sind bereit, für den Moment Nachteile auf sich zu nehmen. Warum das Ganze? Weil sie etwas über die Zukunft wissen. Weil sie ein größeres Gut vor Augen haben. Weil sie wissen, dass es Heilung nach den Schmerzen geben wird. Petrus fordert uns auf, die gleiche Haltung einzunehmen wie Jesus. Jesu Leben war ein bewusster Akt des Gehorsams gegenüber Gottes Willen. Weil Jesus Gott gehorsam war, eckte er bei vielen Leuten in seiner Gesellschaft an. Es waren Menschen, die andere Ziele hatten, die eine andere Weltanschauung hatten, die nicht Gottes Willen als Lebensziel hatten und einen anderen moralischen Kompass. Das führte zu Leiden in Jesu Leben. Er wurde hinterfragt, diskreditiert, gemobbt. Er wurde vertrieben, bedroht und misshandelt. Er wurde gefoltert, gedemütigt und getötet. Wir Menschen sind dazu geschaffen, mit Gott verbunden zu sein, mit ihm in Gemeinschaft zu leben, zu seiner Ehre, zu seinem Ruhm und zu seiner Herrlichkeit. Und wer sich das zum Ziel setzt, muss auch mit Leiden rechnen. Der muss mit Widerstand rechnen. Wer bereit ist zu leiden, zeigt damit, dass er die Sünde hinter sich gelassen hat. Sünde ist nämlich diese Zielverfehlung, die Abkehr von Gott. Sünde ist, von Gott und der Gemeinschaft wegzulaufen. Leiden für Christus verändert unser Herz und macht uns entschlossener, Gott zu dienen. Stellt euch vor, ein Hochhaus brennt. In welche Richtung laufen die meisten Menschen? Hoch oder runter? Wenn es geht, laufen sie runter. Aber dann gibt es diese eine Gruppe von Menschen, die laufen nach oben. Die haben ihre Uniform an, gehören zur Feuerwehr. Natürlich haben die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen einen Schutzanzug an und einiges an Material, um das Feuer zu bekämpfen. Und trotzdem ist es unglaublich heiß, unglaublich gefährlich. Es ist ein Risiko. Ein Feuerwehrmann geht ins brennende Haus, während ihm alle anderen Menschen entgegengelaufen kommen. Das kann unter Umständen schwierig sein, wenn er dann so aneckt. Andere behindern ihn. Er muss sich seinen Weg durchkämpfen bis dahin, wo es brennt. Aber er zögert keinen Moment, weil er weiß, dass es gilt, Menschenleben zu retten. Weil er weiß, dass es vielleicht noch eine Chance gibt, den Sachschaden geringer zu halten. Genauso hat Jesus sich nicht vor dem Leiden gescheut. Er ist für uns in den Tod gegangen, um uns zu retten. Vielleicht wirst du mal in der Schule oder bei der Arbeit oder unter Freunden für deinen Glauben verspottet. Ich möchte uns ermutigen, für unseren Glauben einzustehen. Auch wenn es unangenehm ist. Im Alter kommen vielleicht Herausforderungen, wenn man mit Krankheit oder Einsamkeit zu kämpfen hat. Dürfen wir daran denken, dass wir das Jesus bringen dürfen. Jesus hat das auch erlebt. Vielleicht nicht genau so, wie du es erlebst, aber auch er war einsam. Er war auch mal gewiss krank. Er kann mit uns mitfühlen, weil er alles auch erlebt hat, weil er Mensch war. Unser Leiden ist nicht umsonst. Hast du jemals darüber nachgedacht, was es bedeutet, freiwillig auf Wohlstand und Annehmlichkeiten zu verzichten, um den Willen Gottes zu tun? Manchmal bedeutet Nachfolge auch Verzicht. Aber vielleicht hast du auch nicht so viel Geld, dass du jemanden auf diese Art und Weise als Held begegnen kannst. Aber da bist du auch bei Jesus in bester Gesellschaft. Er gehörte zu den Ärmsten der Bevölkerung. Und doch konnte er auf andere Weise die Not anderer lindern. Ein Held lebt für Gottes Willen. Und die noch verbleibende Zeit im Fleisch, nicht mehr mit Lüsten der Menschen zu leben, sondern den Willen Gottes. Petrus hat die Menschen im Blick, die das Leben in Sünde hinter sich lassen. Ihre Grundausrichtung war vorher weg von Gott. Jetzt laufen sie auf Gott zu. Sie suchen die Gemeinschaft mit ihm. Sie lassen ihre Vergangenheit hinter sich und sie leben im Hier und Jetzt. Sie sind sich dessen bewusst, dass diese Zeit hier begrenzt ist, die noch verbleibende Zeit. Sie sind sich bewusst, dass sie diese Zeit aktiv gestalten können. Sie können vielleicht nichts für die Umstände, die vielleicht schwierig sind und Leid mit sich bringen. Aber sie sind sich dessen bewusst, dass sie immer noch Verantwortung dafür haben, für ihr Handeln und auch für die Reaktionen auf diese Umstände. Wer Christus nachfolgt, ändert seine Prioritäten. Nicht mehr das eigene Vergnügen zählt, sondern Gottes Wille, heißt es hier. Die verbleibende Zeit soll nicht mit weltlichen Dingen verschwendet werden, sondern die Zeit soll in den Dienst Gottes gestellt werden. Hört sich das jetzt für euch so an, dass das ein Leben ohne Spaß ist? Vielleicht schon. Aber Jesus garantiert uns etwas viel tiefergehenderes. Viel mehr als so einen kurzen Moment von Spaß. Gott verspricht uns eine tiefe Freude, einen tiefen Frieden. Dieses Wissen, dass das Beste noch kommt. Ein Held ist bereit, den kurzen Augenblick eines Spaßes einzutauschen für eine längerfristige Freude, die auf ihn wartet. Vielleicht kennt ihr diese Experimente. Da wird ein Kind an einen Tisch gesetzt und ein Überraschungsei wird ihm vorgesetzt mit den Worten: Ich bin gleich wieder da. Wenn du es schaffst, das Überraschungsei nicht zu essen, bis ich wiederkomme, dann bekommst du noch ein zweites. Und dann wird so auf die Reaktion geschaut der Kinder und wie sie das einfach nicht aushalten können. Sie haben das Überraschungsei jetzt hier, aber ich will es jetzt essen. Warum soll ich warten? Sie haben nicht diese größere Belohnung im Blick. In der Bibel ist mir die Geschichte von den Zwillingen Jakob und Esau in den Sinn gekommen. Esau hatte Hunger und sein Bruder Jakob hatte eine leckere Suppe. Esau wollte die Suppe und Jakob wollte das Erstgeburtsrecht. Und Esau ging einen wirklich schlechten Deal ein. Esau tauschte etwas viel Wertvolleres ein, was in der Zukunft auf ihn wartete, für eine billige Suppe, die ihm in dem Moment seinen Hunger stillte. Was will ich mit meinem Erstgeburtsrecht? Ich habe jetzt Hunger. Er war genau wie dieses Kind, das nicht warten konnte. Hast du auch schon mal so einen schlechten Tausch in deinem Leben gemacht? Man könnte auch diese Perspektive vom Ende her einnehmen. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Wie würdest du diese Zeit verbringen? Viele würden möglichst viel Spaß, möglichst viel erleben, reisen, das, was auf meiner To-Do-Liste noch steht, abarbeiten. Andere würden vielleicht sich mehr Gedanken machen und sagen, ich möchte irgendwas Bedeutungsvolles tun, irgendetwas Sinnvolles, etwas, das mich überdauert, vielleicht etwas, das meine Ewigkeit ändert. Ich möchte uns dazu ermutigen, zu überlegen, worin wir unsere Zeit investieren. Ist dein Kalender voll mit Dingen, die dich von Gott wegführen oder voll von Dingen, die dich zu Gott hinführen? Wenn du am Morgen aufwachst, frag dich, wie kann ich diesen Tag so leben, dass er Gott ehrt? Wir können auf unseren Konsum achten. Wofür geben wir unser Geld aus? Womit verbringen wir unsere Zeit und mit wem? Ich würde behaupten, dass es fast egal ist, wenn wir uns von der Frage leiten, dient es der Befriedigung meiner eigenen Wünsche oder dem Willen Gottes? Im dritten Vers heißt es, dass es schlimm genug ist, was wir früher getan haben. Und hier ist so eine ganze Liste, was das Leben, dieses Leben ohne Gott kennzeichnen kann. Könnt ihr euch einen Helden vorstellen, der so lebt, in seiner Gier nachgibt, ausschweifend lebt, Fress- und Saufgelage, abscheulichen Götzendienst? Vielleicht ist es das, was einen Helden unterscheidet von einem, der kein Held ist. Allenfalls sind das vielleicht diese Anti-Helden, die so leben. Sie sind vielleicht manchmal motiviert, das Richtige zu tun. Manchmal tun sie das Richtige, aber aus eigensüchtigen Motiven. Sie tun gerade das, was Helden niemals tun würden, und sie unterlassen, was man von einem Helden erwartet. Sie versuchen, sich selbst zu schützen, anstatt im Interesse anderer zu handeln. Petrus erinnert uns hier, wir haben genug Zeit damit zugebracht, nach diesen weltlichen Maßstäben zu leben. Jetzt sollen wir anders sein. Das ist das, was mit Bekehrung gemeint ist. Eine Umkehr um 180 Grad. Ganz ehrlich, diese Beispiele, die Petrus hier bringt, die sind doch nach wie vor aktuell, oder? Vieles hat sich in den letzten Jahrhunderten geändert, aber erschreckenderweise viele Dinge sind auch gleich geblieben. Petrus bietet hier keinen ausführlichen Katalog an von Lastern. Es geht ihm einfach um die Demonstration dieser Grundeinstellung dieser Menschen. Wir haben vielleicht Helden vor Augen, die über jedem menschlichen Verlangen erhaben sind. Uns begegnen immer wieder solche Geschichten. Und die Bibel erzählt uns auch Geschichten über Helden. Uns werden Menschen vorgestellt, aber die Bibel tut es in einer realistischen Art und Weise. Die Bibel beschönigt einfach nichts. Und deshalb ist sie auch glaubwürdiger. Da ist ein Noah. Die Welt wird durch ihn gerettet. Die Menschheit hat seinen Fortbestand, die Tierwelt. Aber er hat auch seine schwachen Momente. Er betrinkt sich. Mose, der Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Er hat einen schwachen Moment, wo es ihm um die Demonstration der eigenen Macht geht, statt Gottes Willen auszuführen. Samuel, der das ganze Volk Israel anführte, versagte in der Kindererziehung. David, der Held Israels. Er erlag der Schönheit Bathsebas. Der Prophet Jona, er flieht vor Gott. Die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die mit der Gesellschaft angeeckt sind und dadurch Schwierigkeiten hatten. Doch es wird noch viel schlimmer und katastrophaler, wenn sie mit dem Strom mitschwimmen, wenn sie von Gottes Prinzipien abweichen. Denn David hat es schwer im Kampf gegen Saul, der ihn verfolgt. Er erträgt viel Leid. Aber da, wo er der Sünde nachgibt, da entsteht noch größeres Leid. Party, Alkohol und Gruppenzwang, das kann unser Leben prägen. Aber es ist an der Zeit, alte, schlechte Gewohnheiten und Laster zu hinterfragen. Wir alle haben tief verwurzelte Gewohnheiten, die uns von Gott wegführen. Bist du bereit, diese abzulegen, das neue Leben anzuziehen? Ich möchte dich ermutigen, diesen Kampf neu aufzunehmen. Musst du ihn nicht alleine aufnehmen? Dafür ist Gemeinde da. Dafür hat Jesus gelitten. Dafür ist Jesus gestorben. Ein Leben in Heiligkeit bedeutet bewusste Entscheidungen immer wieder für Gott, auch wenn sie von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Ein Held wird missverstanden. Wie reagieren Menschen auf Dinge, die sie nicht verstehen? Das Unbekannte ist immer der Feind und die Bedrohung. Man macht es lächerlich, damit man selbst nicht als dumm dasteht. Man versteht es ja nicht. Fremde Kulturen werden zum Beispiel abgelehnt, weil die eigene Weltanschauung herausgefordert wird. Manche reagieren mit Angst und Ablehnung auf das Neue, manche mit Widerstand oder Misstrauen. Die Welt versteht es nicht, wenn Christen sich von ihnen unterscheiden. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Aber sie tun viele Dinge, die die Welt tut, aber sie tun sie anders. Sie leben in dieser Welt und sind doch nicht von dieser Welt. Außenseiter werden oft zu Außenseitern, weil sie etwas haben, was andere auch gern hätten, aber nie haben können. Mir ist eine Situation eingefallen, so aus der 5., 6. Klasse. Immer so zur Karnevalszeit, da war es üblich, in der Schule mit Spraydosen durch die Gegend zu laufen und sich gegenseitig die Haare zu färben. Es war verboten in der Schule und auf dem Pausenhof liefen die Lehrer voller Spraydosen in den Armen. Und trotzdem, am Ende des Schultages liefen lauter bunte Vögel zum Bus. Und da fiel man tatsächlich auf, wenn man keine Farbe in den Haaren hatte. Und plötzlich waren da zwei gegensätzliche Wünsche in einem. Das eine war, wieder Mainstream zu sein, mitlaufen, mitmachen, vielleicht von der Angst getrieben, nicht aufzufallen. In dem Fall ist man aufgefallen, wenn man seine natürliche Haarfarbe hatte. Vielleicht von der Angst getrieben, nicht den Anschein zu erwecken, dass man irgendwie eine Spaßbremse ist. Auf der anderen Seite vielleicht die Angst, dass man das Besondere verliert, dass man seine Individualität verliert. Interessant war auch die Reaktion dieser bunten Vögel. Sie beneideten vielleicht denjenigen, der es geschafft hatte, am Ende des Tages keine Farbe in den Haaren zu haben. Sie hatten nachgegeben, obwohl sie es vielleicht auch nicht wollten, weil es schlecht rauszuwaschen ist oder wie auch immer. Manchmal versuchten sie aber genau deswegen, diejenigen auch die Haare anzusprayen, die es nicht wollten. Sie konnten es nicht aushalten, da ist einer, der hat nicht mitgemacht. Wer Jesus nachfolgt, wird manchmal schief angeguckt. Die Realität weltweit gesehen ist, die meisten Christen werden verfolgt. Die Ablehnung der Welt gehört zum Glaubensweg dazu. Es ist hart und unfair, verletzend. Auf jeden Fall. Deshalb muss abgewogen werden. Wollen wir wirklich Jesus nachfolgen? Wollen wir das auf uns nehmen? Die Kosten wollen überschlagen werden. Ich wünsche dir, dass du in den schwierigen Situationen stark bleibst und dich nicht entmutigen lässt. Wir dürfen auf Jesus schauen. Er hat es durchgemacht und er führt uns nirgendwo hin, wo er nicht schon selbst gewesen ist. Ein Held hat den Blick für die Ewigkeit. Gott ist der gerechte Richter. Menschen können Christen verspotten, aber am Ende zählt das Urteil Gottes. Wir müssen uns bewusst machen, dass die ewige Perspektive unser Leben prägen sollte. Paulus macht es häufig im Neuen Testament deutlich, diesen Wettbewerb, diesen Wettlauf. Der Preis liegt vor einem. Man ist bereit, Leiden auf sich zu nehmen. In so einem Wettlauf gehört ein Training dazu. Der Zuschauer beim Wettlauf, der sieht nur, wie der Sieger auf dem Treppchen steht und die Goldmedaille bekommt. Aber er hat all diese Stunden des Trainings, des Schwitzens und des Leidens und vom Muskelkater und so weiter nicht gesehen. Vielleicht die Rückschläge, vielleicht die Verletzungen. All das ist unbekannt. Aber der gerechte Richter, Gott im Himmel, er sieht all das und er wird es belohnen. Ein Held lebt im Geist. Die Erklärung dieses Verses ist etwas schwierig, weil die Übersetzungen sehr auseinandergehen. Daran sieht man, dass der Text im Griechischen auch schwierig ist. Es ist etwas unklar, wann das Evangelium verkündet worden ist. Den bereits Verstorbenen, als sie noch lebten, oder als sie schon gestorben waren. Einige sehen da eine Verbindung zu Kapitel 3, Vers 18, wo es um diese schwierige Stelle geht von der sogenannten Höllenfahrt Jesu. Da hatte ich auch schon mal eine Predigt zu gehalten, könnt ihr gern nachhören. Ich denke, was dieser Text nicht lehrt, ist die Allversöhnung. Das ist die Lehre, dass ungläubige Menschen auch nach ihrem Tod nochmal irgendwie eine zweite Chance bekommen werden. Durchweg lehrt die Bibel, dass das Leben heute, hier und jetzt dafür entscheidet, wo unsere Zukunft, wo die Ewigkeit verbracht wird. Es könnte hier sein, dass Petrus hier an diejenigen denkt, in der christlichen Gemeinschaft, die bereits gestorben waren, vielleicht als Märtyrer. Dann sind sie ein heroisches Beispiel dafür, um die leidenden Leser zu ermutigen, ebenfalls treu zu sein. Der Körper der leidenden Christen wird sterben, aber ihre Seele wird weiterleben. Jesus sagt in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Was uns antreiben soll, ist diese gute Nachricht, das Evangelium. Das Leiden wird ein Ende haben. Die Entbehrungen werden ein Ende haben. Die Nachfolge in Jesu Fußstapfen ist nicht billig. Es wird einem alles abverlangt. Wir sollten es uns gut überlegen. Gott duldet keine anderen Götter neben sich. Er verlangt hundertprozentiges Vertrauen. Oft setzen wir unser Vertrauen nicht in Gott, sondern in irgendwelche anderen Dinge. Jesus war bereit, den Weg für dich zu gehen. Wir dürfen das annehmen. Helden werden zu Helden nicht durch das, was sie tun. Helden werden zu Helden gemacht. Es sind normale Menschen, die verändert wurden. Zuerst in ihrer Identität, in ihrem Sein, und erst daraus folgt das Denken und das Handeln, das von Gott verändert worden ist. Jesus veränderte und rettete diese Welt nicht durch Superkräfte, sondern durch Liebe. Er veränderte diese Welt nicht durch große Macht, sondern durch Opferbereitschaft. Deswegen gehören ihm aller Respekt, aller Ruhm und alle Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.